herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Folge sind der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend. Ich bin etwas verschnupft, wie jedes Jahr überrascht, dass mich schon im Februar der Heuschnupfen heimsucht. Deswegen sollte ich zwischendurch kräftig niesen müssen oder so. Brauche ich keine Genesungswünsche, sondern Allergietabletten, damit ich ja klarkomme. So oder so ist mal wieder Zeit für einen kurzen Werbeblock für uns selber. Es geht uns vor allem darum, dass wir uns immer freuen, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns kontaktiert, mit uns in die Diskussion gehen wollt. Dafür könnt ihr Twitter oder Blue Sky benutzen oder uns eine E-Mail schreiben, exil@fortuna-podcast.de. Auch bei Instagram sind wir zu finden. Wir freuen uns, wie gesagt, immer sehr, wenn wir Feedback von euch bekommen und lesen alles versprochen und meistens antworten wir auch. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt oder uns ein paar Sterne da lasst in der Podcast-App eurer Wahl. Es geht mittlerweile auch bei Spotify. Und damit würde ich uns alle jetzt mal in die Folge entlassen.
Damit zum Spiel gegen VfL Bochum.
Oder ja, dankbarerweise ist es ja diese Woche dann irgendwie auch mal ein positiver Anlass, über den wir sprechen können. Letzte Folge waren wir ja schon irgendwie, also es war ja eine Folge, wo wir, glaube ich, wegen vielen Thematiken sehr, sehr negativ waren, auch zu Recht. Das ist ja diesmal dann irgendwie ein bisschen anders, wenn wir jetzt über das 2:1 gegen Bochum sprechen können. Und das Ganze fing ja irgendwie auch schon so ein bisschen damit an, am Freitag fand ich, dass das Wetter so gut war. Und dass man irgendwie dachte, also ich habe mich halt kurz gefragt, so, ach, wieso habe ich denn irgendwie so gute Laune und so, wenn man irgendwie zu Fortuna fährt, das kennt man ja gar nicht. Und es war ja wirklich einfach so, ne, dieses Frühlingswetter oder Vorfrühlingswetter. Und ich finde irgendwie an solchen Tagen merkt man dann halt immer nochmal so ganz ganz besonders, wie viel Bock man irgendwie auch eigentlich auf den Rest der Saison hat, irgendwie auf diese Spiele irgendwie im April, im Mai, irgendwie bei gutem Wetter. Und diese Saison ist es ja irgendwie, ja, halt alles so ein bisschen, glaube ich, dadurch eingetrübt, dass man sich ja einfach schon ausmalen kann, dass halt irgendwie bei diesen Spielen, ich meine, genau wie in den letzten Jahren ist wahrscheinlich irgendwie um was gehen wird, aber halt nicht da, nicht so, dass es da irgendwie irgendwas zu gewinnen gibt, nämlich einen Aufstieg, sondern dass man eben um den Abstieg spielen wird. Und das wirft halt eben dann doch irgendwie so einen kleinen Schatten, finde ich, irgendwie auf diesen Rest der Saison, auch wenn man eben trotzdem an diesem Freitagabend, finde ich, das halt erahnen konnte, was da irgendwie theoretisch noch an möglichem schönen Fußball und schönen Fußballerlebnissen vor einem liegen könnte.
Reifenderweise ist Lou also durch die Straßen Düsseldorfs zum Stadion gesundet, ja, und hat sich gefreut. Wie war denn die Verabschiedung von Schilo Sobotka? Und ich war ja nicht dabei. Könnt ihr dazu noch was sagen, vielleicht im Vorab des Spiels?
Ich würde noch vorab sagen, dass ich diesen Eindruck von Lou auch unbedingt teilen möchte, und wäre ich nicht da schon rotzend und spotzend gewesen und hätte mir auch eine kleine unbestimmte Fastenzeit, was den Alkohol angeht, erlegt, hätte ich die Gruppe überzeugen wollen, in den Biergarten zu gehen, weil das haben wir tatsächlich erst einmal gemacht, glaube ich. Also so schön war es. Es war dann auch sehr warm im Stadion. Das erste Mal seit Ewigkeiten. Also war richtig warm. Und gute Überleitung zu Cello. Das war dann, da hat es dann doch ein bisschen an Wärme gefehlt, würde ich sagen. Also insgesamt wahrscheinlich die beste aller schlechten Varianten, um da jetzt doch noch diese Verabschiedung hinzubekommen. Aber ja, es wirkte schon ein bisschen unwürdig, und Cello hatte halt, glaube ich, so 10 Minuten vor Spielbeginn jetzt auch nicht den Kopf, um emotional auf seine Zeit bei der Fortuna zu blicken, was er selbst ja sogar anmerkt. Also er sagt, das Einzige, was ich verstanden habe von seiner Rede, wo dann das Mikro auch schon sehr leise war leider, weil das ja ist jetzt vielleicht nicht der beste Moment direkt vom Spiel. Also ja.
Also ich finde auch, also ich glaube, das Wort unwürdig haben wir ja wirklich auch häufiger ausgetauscht, als wir uns das angeschaut haben. Und das war schon irgendwie so ein Gesamtbild, das es einfach nicht viel hergegeben hat. Ne? So ein komplett liebloser Blumenstrauß. Du konntest halt dem Gesicht von Cello ansehen, dass er keinen Bock hatte. Du hast wirklich nichts verstanden, genau wie Moritz es gerade gesagt hat, außer irgendwie, dass er einem gedacht hat, dass er irgendwie gesagt hat, das könnte man so ein bisschen genuschelt verstehen, dass er sich jetzt eigentlich nicht darauf konzentrieren kann, weil er halt ganz beim Spiel ist. Und irgendwie hat das halt alles überhaupt nicht gepasst und man hätte es vielleicht einfach besser. Also ich glaube, es war gut gemeint. So, das kann man vielleicht so stehen lassen. Es war nett gemeint.
Würde ich auch sagen. Und war halt einfach, ja, ein bisschen schade, weil der Mensch ja wirklich in all unseren Herzen einen festen Platz hat. Ja. Ich hoffe, es war nicht schlimm für ihn. Also das hoffe ich wirklich. Dass das jetzt irgendwie für ihn noch besonders kacke war. Aber ja, das war dann ja auch, dann hatte sich gerade unser Capo umgedreht und angefangen, was anzustimmen. Also ich schätze auch nicht, dass er mitbekommen hat, dass gerade jetzt über Cello Sobotka geredet wird. Und dann hatten die Fortuna-Fans gecheckt, ah, da ist die Cello-Verabschiedung. Dann gab es irgendwie Marcel Sobotka, dann fingen die Bochumer an, Radau zu machen im Block. Und also ja, war wirklich gut gemeint, aber ja.
Na gut. Future Mind war auch die Aufstellung der Fortuna. Das ist eine bisschen gezwungene Überleitung, gebe ich zu. Nicht so überraschend mit Suso als linkem Innenverteidiger in der Dreierkette. Das hatten wir prognostiziert und wahrscheinlich auch jeder andere, der darüber nachgedacht hat, dass das so sein würde. Lundahl spielt in der rechten Schiene zunächst. Joa links. Rasmussen für den angeschlagenen Muslia vorne drin. Gab es, könnt ihr euch noch erinnern, was so die Gedanken waren, die ersten, als ihr euch die Aufstellung angeguckt habt?
Ja, also ich glaube, bei mir
irgendwas Besonderes.
Bei mir hat vor allen Dingen, glaube ich, irgendwie haben die Gedanken an Christopher Lenz irgendwie überwogen, weil wie damit, dass er dann halt irgendwie gar nicht im Kader war und Moritz mir dann, glaube ich, auch auf dem Weg zum Stadion gesagt hat, dass es halt auch wirklich daran liegt, dass halt irgendwie wieder diese jetzt seit vielen, vielen Jahren altbekannten Wadenprobleme aufgebrochen sind. Ja, das hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich dann, glaube ich, mich für diese Saison dann halt auch an diesem Tag von Christopher Lenz erstmal verabschiedet habe und mit dem, was er irgendwie der Fortuna gebracht hat, was einfach, glaube ich, neben dem Platz einfach an Führungsstärke super viel gewesen ist und auf dem Platz halt eben auch. Und ja, ich habe mich dann zusätzlich geärgert, dass wir halt einfach diese drei Spiele, wo er halt Startelf spielen konnte, dass wir die nicht gewonnen haben, weil ja, weil das einfach so ein großer Qualitätszuwachs ist und ja, und eben die Tage, wo er halt spielen kann, rar gesät sind und ich gehe nicht davon aus, dass er das jetzt viel kommen wird. Er wird jetzt halt immer mal wieder kommen. Ach, er wird wieder ans Mannschaftstraining rangeführt. Christopher Lenz hat individuell gearbeitet, aber wenn er nochmal spielt, ist es ein Bonus. Aber ich würde jetzt ehrlicherweise gerade nicht davon ausgehen. Und das ist erstmal eine richtig, richtig schlechte Nachricht. Und ja, von da habe ich mir schon noch ein bisschen Sorgen gemacht. Also gar nicht jetzt so speziell für das Spiel, aber halt irgendwie auch für den Rest der Saison. Habe mich aber dann eben auch zusätzlich gefreut, weil irgendwie das auch irgendjemand erzählt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist. Weil ich es einfach auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, wie cool es eigentlich ist, dass halt irgendwie die ganze Abwehrkette, also die Dreierkette da, dass die halt einfach alle von Fortuna halt selbst ausgebildet worden sind. So, da gibt's glaube ich auch nicht viele Vereine in der Liga. Und die drei machen die Sache ja wirklich jetzt einfach auch schon einige Zeit eigentlich ziemlich gut und es macht echt Freude.
Würde dabei Eguli kurz einwerfen wollen, der ist noch nicht so lange bei der Fortuna. Also der ist jetzt nicht so einfach, klar, der war jetzt, glaube ich, was war der denn, ein Jahr bei uns in der zweiten oder
ja,
was?
Ja, ein Jahr.
Genau.
Aber immerhin, das ist trotzdem ein anderer Weg, als halt irgendjemanden zu holen, ne? Irgendwie aus, keine Ahnung woher.
Genau, ich würde nur sagen, der ist jetzt nicht einer aus dem eigenen Nachwuchs, so. Das wäre ein bisschen überzogen. Ich lese das manchmal und das stimmt einfach nicht ganz so. Trotzdem ist natürlich super. Vor allem muss man sagen, hat man den ja entweder sehr viel Glück gehabt oder doch wirklich hervorragend gescoutet. Ne? Das muss man ja auch wirklich sagen, dass man da jemanden für die zweite holt, der dann in der zweiten Liga so solide und ja mit irgendwie noch gegebenenfalls sogar Potenzial für noch mehr Solidität in sich birgt. Das ist schon toll. Und Tim Oberdorf und Sima Suso, ja, sind schon eine Weile im Verein und dann ist es natürlich sehr schön, so eine Dreierkette da hinten zu haben.
Vor allem, also man kann ja sagen, er hat es ja am Ende auch in die FIFA-Elf des Tages, in die Kicker-Elf des Tages, die FIFA-Elf des Tages wäre wahrscheinlich geschafft. Und auch vorher muss man ja sagen, dass...
Nix, ich habe nur gerade die FIFA-Elf des Tages mir vorgestellt, so Hitler, Goebbels und wer da sonst noch alles bei der FIFA ganz oben auf der Liste steht. Das hat, war Quergedanke, es tut mir leid.
Ganz gut, wenn über die FIFA gerne auch nochmal anderweitig nicht reden. Aber es war ja auch vor, wenn man sich dann halt die Aufstellung des Gegners des VfL Bochum angeguckt hat, konnte man ja schon erahnen, dass das auf Iguli eine besondere Herausforderung eigentlich auch zukommen würde, nämlich Philipp Hofmann auf der anderen Seite, der zentrale Stürmer. Das ist halt für mich irgendwie schon eine Kategorie Zweitligastürmer, mit der man erstmal zurechtkommen muss. Wahnsinnig körperlich, sehr, sehr unangenehmer Typ. So strahlt er es zumindest auf, weil er ist ja auch super nett außerhalb des Platzes. Aber auf dem Platz wirkt er immer so, als ob er einem gleich sowohl die Faust ins Gesicht als auch die Finger in die Augen des Gegners reinstechen wollen würde, wenn er könnte. Und einfach er auch eine gewisse Präsenz hat. Und das kann man jetzt schon quasi als Einstieg sagen, das sollte dann Iguli im Zusammenspiel auch mit den anderen doch sehr gut lösen, bis auf vielleicht einige Kleinigkeiten. Und die erste Kleinigkeit ist ja direkt am Anfang die Gelegenheit von Bochum durch einen Abspielfehler von Kastenmeier. Hat man vielleicht Glück, dass das nicht irgendwie schon direkt der Gegentreffer wird? Aber wie ich finde, sieht man da auch schon, dass man, was glaube ich in den Highlights jetzt gar nicht die Regel war, direkt in der Folge hat Fortuna eine Chance, die erste Gelegenheit mit Ioa, der über rechts nach vorne kommt und den Ball flach in den 16er bringt, wo er keinen Abnehmer findet. Das sollte sich in der ersten Halbzeit das ein oder andere Mal wiederholen. Aber man kann das quasi so erzählen von Bochum hat hier die Gelegenheit und was wäre wenn, aber auch darin verbirgt sich eben auch schon ein Punkt, der dann halt wichtig werden würde für diese erste Halbzeit, nämlich die Fortuna lässt immer direkt eine Antwort folgen auf sowas, beziehungsweise übernimmt halt relativ schnell das Zepter in diesem Spiel.
Und wir können, glaube ich, auch mit dieser ersten Szene exemplarisch abräumen, was bis zur 79. Minute von Bochum offensiv noch geschah. Also es gab diese Szene, wo ja dann eben auf Fortunas rechter Seite im Rückraum der Bochumer sehr frei steht. Das gibt's dann nochmal in Ansätzen, ein paar Mal, nicht so gefährlich wie in der zweiten Minute. Aber ansonsten ist Bochum wirklich abgemeldet, was die Offensive angeht.
Teils, ja. Kann man so konstatieren, ja. Auch wenn wir da jetzt noch ins Detail gehen werden, glaube ich. Aber ja, die Fortuna ist sehr stark in diesem Spiel drin. Das Passspiel ist wieder so häufig bis zum 16er klappt's halt. Vor allem ist halt Christian Rasmussen relativ aktiv, der über die linke Seite gerne eingebunden wird, auch von Suso mal lang geschickt wird und das ein oder andere Mal am 16er auftaucht und dann ist entweder der Pass wird dann entweder verteidigt oder, ich hatte es eben schon angedeutet, flache Bälle reinspielen, war das, was Markus Anfang denen, glaube ich, gesagt hatte. Nicht so viele kommen an. Das ist so ein bisschen das, was man dann konstatieren muss in dieser ersten Halbzeit. Aber insgesamt war das gut, was man da sah.
Ich habe generell das Gefühl, dass es auch ein bisschen variantenreicher wurde. Also klar hat man viele Bälle zwischen den drei Innenverteidigern hin und her gespielt, aber es gab ja dann so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen, wie man da eben weiter nach vorne kommen würde. Da waren sowohl die Außenspieler, die Schienenspieler, die man ja sonst, ich habe das Darmstadt-Spiel nicht gesehen, aber die man sonst ja wirklich durchgängig versucht, immer über die zu kommen, als auch die eben Rasmussen angesprochen oder auch auf der rechten Seite dann Asusi oder Appelkamp in so Halbräumen anzuspielen, schon aus der Verteidigung raus. Oder eben so lange Bälle, die mit dem Kopf weitergeleitet werden sollten. Und auch das hat ja ziemlich gut geklappt. Also ich habe irgendwie drei Offensivvarianten gesehen, wie die Fortuna in den Strafraum kommen möchte. Und das fand ich erstmal sehr positiv.
Und zusätzlich gibt es jetzt da eben auch noch die Option, die ja dann vor allen Dingen in der zweiten Hälfte nochmal viel wichtiger wird, dass man eben auch in der gegnerischen Hälfte die hohen Ballgewinne eben erzielen kann. Und auch das sieht man ja irgendwie wieder, auch in der ersten Halbzeit eben schon, dass man da eben Druck ausüben kann. Und ich fand wirklich, dass einen das sehr optimistisch machen konnte, ne? Dass man eben sehen konnte, ja gut, klar, wie erwartet, Fortuna kriegt halt irgendwie den Ball und worum möchte umschalten. Aber macht das halt eben nicht so gefährlich, wie man das vielleicht eben befürchten konnte, sondern Fortuna ist eben mit dem Ball am Fuß irgendwie die Mannschaft, die mehr Ballbesitz hat, ist Fortuna halt eben auch die bessere und die gefährlichere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Und das ist natürlich wie eine Basis, die man sich sehr, sehr gerne beibehalten würde für den Rest der Saison eben auch.
Ich würde das, glaube ich, einmal kurz einschränken. Also von den diversen Möglichkeiten nach vorne zu kommen, würde ich auch sagen, diese gängigen Bälle, die Linie lang, die, wenn sie verloren gehen, ja auch nicht direkt zu gefährlichen Situationen führen, haben gut geklappt. Die langen Bälle ist mir auch aufgefallen, fand ich gut. Wo man nochmal Fragezeichen setzen muss und eben darüber reden sollte, ob das gegen andere Gegner, die halt ein bisschen kompetenter sind als Bochum an diesem Abend, waren die Bälle halt, die flach in die Mitte ins Mittelfeld gespielt worden sind. Da sind schon ein paar verloren gegangen, muss man sagen, auch in der ersten Halbzeit schon. Und da hat die Fortuna einerseits gut geschafft, das sofort wieder zuzumachen und eben die Bälle abzufangen oder halt zumindest den gegnerischen Angriff zu stoppen, als auch hat Bochum wenig daraus ziehen können. Also ich würde sagen, das ist vielleicht noch ein Aspekt, der zu beobachten ist, aber insgesamt würde ich sagen, das, was ihr hier beschrieben habt, ist auch so. Und da kann man auch sagen, es war wieder so ein Spiel, wo man bei Anuel Asusi halt diese ganze Bandbreite, die man bei ihm offensiv bekommt, oder halt zumindest, was das Spiel nach vorne angeht, halt wurde einem wieder dargeboten, weil diese hohen Ballgewinne, die er drin hatte, ne, das ist halt wirklich gut. Oder dieses nicht nachlassen, irgendwie den Gegner, so Bälle behaupten manchmal auch, das macht er wirklich, wirklich ganz hervorragend. Und dann kommt eine andere Seite, wo er halt nicht immer die besten Entscheidungen trifft, wenn es Richtung Strafraum geht. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Darüber werden wir wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal sehen. Aber das war wirklich ein Spiel, es war auch offensiv, hat er nicht so ganz offensichtliche Dinge drin gehabt, wie das so letzten Male der Ball war. Das hätte er auch mal besser ausspielen können oder hätte da halt eine größere Entschlossenheit zeigen können. Aber gerade diese Balleroberungen und wie er die Bälle behauptet, das ist schon echt ein richtig gutes Niveau, das man von ihm bekommt. Und das hat man gegen Bochum eben gesehen, wie das der Mannschaft offensiv auch helfen kann, wie du, Lu, schon beschrieben hast. Er war vielleicht nicht der Einzige dabei, aber er kann das halt wie kaum ein anderer in diesem Kader.
Man ist trotzdem nach Florian Kastenmeier auch immer noch der mit den meisten Ballverlusten. Und
ja, weil er geht dann ins Dribbling.
Ja.
Florian Kastenmeier hat so viele Ballverluste, das wäre schlecht.
Ja,
der haut halt die ganzen langen Bälle, ne? Das ist halt immer 50 ungefähr.
Das sind die langen Bälle, sind da, zählen da mit rein. Aber also das ist schon teilweise natürlich, weil er dann irgendwie in Dribbling geht oder so, aber also es ist schon, er ist natürlich viel am Ball, aber er verliert den halt auch einfach häufig, das muss man schon immer noch sagen.
Ja, aber er verliert ihn dann halt am gegnerischen 16er. Und das ist halt okay.
Ja, also das, genau. Das, also er verliert dann, ihn nicht.
Da geht es eher darum, dass man sich denkt, eigenen, ah, das hätte jetzt so ein Tor werden können. Genau, er verliert ihn aber halt nicht ja. in. Okay, jetzt will ich dich beschreiben, ja. Aber er halt, ja. er wird ihn zumindest gegen Bochum nicht in Situationen verloren, wo es halt dann direkt gefährlich wird. Sondern im Gegenteil, er kann, also in anderen Situationen behauptet er die Bälle und erobert sie halt.
Das ist das, was eigentlich so richtig frustrierend ist, finde ich, dass halt Azusi im mittleren Spieldrittel, da macht er am Ball richtig gute Sachen.
Ja, finde ich auch.
Ne?
Finde
also ich auch, der macht ja auch der richtige Entscheidungen. Im Mitteldrittel und so. Kann der am Ball Entscheidungen treffen und auch technisch Dinge tun, die der im letzten Spieldrittel auf einmal nicht mehr kann, obwohl das eigentlich dieselben Ausführungen und dieselben Gedankengänge sind. So, und das macht einen wirklich einfach noch zusätzlich wahnsinnig, wenn man ihm zuschaut. Aber das ist halt eben auch der Grund, warum er bei uns ist.
Ja, und vielleicht hat er da auch absurderweise zu viel Zeit zum Nachdenken. Eigentlich, weil in diesem Mittelfeld hat er die Zeit einfach nicht. Ne, da muss er halt ist er umgeben von Gegnern. Und in der Regel, wenn er vorne drin ist, hat er halt vielleicht ein oder zwei Gegner vor sich. Also er weiß halt, was er jetzt machen muss und findet den Ball vielleicht im 1-zu-1-Duell. Aber er kann halt nachdenken. Und ich glaube, das ist nicht seine Stärke, wenn er darüber nachdenkt, was er macht, sondern er muss einfach so ein bisschen einfach tun. Und dann läuft das auch. Und das sieht man ja, wenn er halt so zu einer Abschlusssituation kommt, diese eine Situation, wo er ja hervorragend eingesetzt wird von Tim Oberdorf. Er zeigt es aber auch selber an, also El-Azouzi zeigt Oberdorf auch den Pass, den er spielen muss. Der kommt dann richtig gut, perfekt rein und dann steht hier quasi El-Azouzi vor Timo Horn und da merkt man einfach, er hat einfach die 2 Sekunden zu, also nicht mal 2 Sekunden, aber viel Zeit nachzudenken, dass er jetzt ein Tor machen könnte oder so.
Gibt einfach dieses winzige Zeitfenster, in dem Rasmussen sich freigelaufen hat und Azusi entscheidet sich zu spät und sieht dann, dass Rasmussen wieder nicht mehr frei steht und dann weiß er halt erst recht nicht mehr, was er machen soll. Ja. So, das ist wirklich ja alles innerhalb von einer Sekunde passiert das. So, das ist nicht viel Zeit. Aber klar, da vorne hast du häufig die Situation, dass du als Ballführender nicht sofort angegangen wirst, weil der Verteidiger abwägen muss, geht er in den Zweikampf oder versucht er irgendwie einen Laufweg noch zuzustellen und zu blocken. Und das ist natürlich im Mittelfeld vielmehr so, wenn du in Manndeckung gehst, dann gehst du auf den ballführenden Spieler drauf und versuchst ihm den Ball abzunehmen und hoffst darauf, dass deine Kollegen hinter dir schon die Passwege zumachen. Und diese Situation ist natürlich, je näher du ans Tor kommst, desto weniger Leute gibt's hinter den Verteidigern. Das heißt, es kann sein, dass dadurch dann immer so eine halbe Sekunde mehr Zeit für Azusi entsteht, in der er sich entscheiden muss und das geht dann leider schief.
Na, no, wenn wir jetzt, glaube ich, chronologisch dabei bleiben, weil wir kommen mit Sicherheit nochmal auf Azusi und seine Entscheidungen im Strafraum zu sprechen, dann ist zu dem Zeitpunkt, wo Azusi das erste Mal halt da Rasmussen im Rückraum übersieht, Fortuna auch schon wieder weiter geschwächt, da ein weiterer Wechsel stattfinden musste. Wir haben uns jetzt in den letzten Wochen sehr darüber gefreut, dass Lenz und Lundahl endlich zurückgekommen sind. Und nach 20 Minuten muss halt Lundahl verletzt raus und damit sind halt eben beide Schienenspieler, auf die wir uns eigentlich gerne verlassen wollten, nicht mehr verfügbar. Kann man auch nur hoffen, dass es jetzt bei Lundahl nichts Dauerhaftes ist, habe ich jetzt ehrlicherweise noch nichts mitbekommen. Und letztendlich entscheidet man sich dazu, den auch durchaus angeschlagenen Florent Muslia für die linke Schiene zu bringen. Emma wechselt die Seite, das gehört ja eigentlich auch zu jedem vernünftigen Fortuna-Trinkspiel dazu. Emma muss die Seite wechseln, weil sich auf der anderen Seite der Schienenspieler verletzt hat. Es kommt eigentlich auch mindestens jedes zweite Spiel vor. Ja, Muslia, glaube ich, die ganze Woche nicht trainieren können. Aber waren wir, glaube ich, alle ein bisschen überrascht, dass man ihm dann halt doch diese ganzen Spielminuten dann zutraut und hat dann ja letztendlich auch ganz gut funktioniert, aber das war jetzt nichts, was einem irgendwie viel Sicherheit vermittelt hat, sondern das wirkte einfach alles nach letztes Aufgebot und viel, viel Risiko, das man da nimmt. Aber das sorgt halt eben auch dafür, dass ja, Muslia relativ schnell im Spiel halt eben drin ist und auch immer wieder sehr, sehr gefährlich wird. Aber interessanterweise ist es dann halt eher die rechte Seite bei Fortuna, die die in den nächsten Minuten die Akzente setzt, nachdem es halt am Anfang ja einfach oft diese Verlagerungsbälle auf Rasmussen waren, der dann halt eben in diesen Sprints zur Eckfahne die 1-gegen-1-Duelle gewonnen hat. Es ist dann eben die rechte Seite. Einmal gibt's halt diese Flanke von Emma aufs hintere Fünfereck, wo dann Schinter den Ball per Dropkick nehmen kann. Nicht ganz ideal getroffen, sodass der Ball halt gehalten wird. Ja, dann gibt es eigentlich die größte Chance in der ersten Halbzeit. Auch wieder Fortuna kann sich durch den rechten Halbraum durchspielen. Emma ist völlig alleine im rechten Halbraum, im Strafraum. Hat eben auch die Option, den Ball, wenn er, ich meine, er hat den Kopf oben, er muss Rasmussen eigentlich sehen. Rasmussen läuft sich halt auf der anderen Seite komplett frei. Wenn Emma den Ball mit der ersten Annahme sofort rüberlegt, steht es eigentlich sicher 1-0. Und nur 2 Minuten später, ich meine, Emma hat dann entscheidet sich halt für den Schuss und scheitert am Keeper und ja, 2 Minuten später dann die Szene mit Azuzi, über die wir auch schon geredet haben, auch da hätte man halt Rasmussen anspielen können und ich kann schon auch verstehen, dass Rasmussen da ziemlich frustriert ist, weil er da halt wirklich 2 sehr, sehr große Chancen gehabt hätte und die Chancen waren auch so mit den Schüssen von Azuzi und Emma halt eben sehr, sehr groß.
Ja, gleichzeitig ist natürlich Christian Rasmussen nicht unbedingt immer derjenige, der da auf andere Leute zeigen muss, wenn es um Entscheidungsfindung geht. Weil, also was ich bei diesem Spiel, das Frustrierende bei diesem Spiel ist, dass halt vieles geklappt hat bis zu einem bestimmten Punkt. Also gerade diese, wie man in den 16er kommt und so, da hat man halt gesehen, da gibt's halt klare Vorgaben, viel von außen und dann flach rein und das führt halt nicht unbedingt zwingend zu einem Erfolg, leider. Aufgrund der Dinge, die ihr jetzt auch schon genannt habt. Bei Christian Rasmussen ist es mir auch einfach, es war neben so einem El-Azouzi-Spiel aus wie so ein Rasmussen-Spiel. Also vieles richtig gemacht, auch ein Faktor gewesen, offensiv, auch Dinge gemacht, die andere im Kader vielleicht nicht so können, da im Duell auf links. Und gleichzeitig frustriert er einen wahnsinnig. Also ich rege mich ja gerne über den Regisseur von der DFL aus, der gerne bei Umschaltsituationen in so Close-Ups geht, wo man dann halt eben nur den ballführenden Spieler sieht, was einem aber überhaupt nichts bringt, wenn man, was auch Spannung rausnimmt aus dem Spiel, weil man eben nicht sieht, wo könnte er hinspielen, was für Möglichkeiten gibt es und so weiter und so fort. Ja, was für Möglichkeiten ergeben sich eventuell durch diesen Umschaltsituation, durch diese schnelle Situation. Stattdessen sieht man halt den Spieler mit dem Ball am Fuß. Christian Rasmussen ist eigentlich der perfekte Spieler für genau sowas. Weil wenn Christian Rasmussen den Ball am Fuß hat und du halt im Close-Up ihn hast, dann weißt du ungefähr, wie es aussieht auf dem Spielfeld, wenn er sich nämlich für eine Seite entscheidet. Also wenn er sich sagt, wenn er nach rechts geht, dann kann man sich sicher sein, dass links 1 bis 3 Spieler der Fortuna freistehen. Und wenn er nach links zieht, dann kann man sich sicher sein, dass rechts 1 bis 3 Spieler der Fortuna freistehen. Also der hatte eine Entscheidungsfindung zum Teil. Die waren, also es ist immerhin ganz gut, dass er sich halt auch aufdrehen kann und so weiter und dass er da ins Dribbling geht, aber das ist dann so, ja, aber die andere Seite war doch komplett offen, Christian Rasmussen. Das ist so ein bisschen diese Frustration von Rasmussen, die sich ähnlich wie bei El-Azouzi auch bei ihm eben so durchzieht, wo man sagen kann, deswegen spielt er bei der Fortuna und deswegen spielt die Fortuna vielleicht auch unten rum in der zweiten Bundesliga, aber umso drängender war es ja eigentlich, dass es immer noch 0-0 stand und man irgendwie dachte, da muss man sich schon mal belohnen für das Spiel, das man hier anbietet bis ja. Zu diesem Zeitpunkt.
Also noch gern 2 Sätze noch zu Rasmussen. Also ich stimme dir da auf jeden Fall auch zu, so diese Diskrepanz zwischen Skill und Klarheit in den Aktionen, die der hat, ist wirklich Wahnsinn. Aber ich fand gerade auch im Vergleich zu den letzten Wochen, eigentlich zum ganzen Jahr 2026, fand ich, dass es ein anderer Christian Rasmussen war, den wir da gesehen haben. So, natürlich, wir werden auch weiter von ihm frustriert sein. Also ich glaube, ich lasse mich von Rasmussen nicht ganz so sehr frustrieren wie von Azuzi. Aber ich fand schon, dass er jetzt das allererste Mal wirklich einen Anteil daran hatte, dass Fortuna ein Spiel gewonnen hat. Das ist das erste Mal in dieser Saison. Ich glaube, der hat bisher 2 Tore gemacht. Das war beide Mal bei Niederlagen und sonst hat er eigentlich bei den Siegen irgendwie selten seine Füße irgendwie im Spiel gehabt. So, das ist ein richtig großer Schritt. Und ich fand einfach diese Zuverlässigkeit, mit der halt seine Duelle gewonnen hat. So, das hab ich in dieser Regelmäßigkeit einfach nicht gesehen. Und jetzt eben nochmal speziell mit dem Stadion-Eindruck hatte ich auch das Gefühl, und da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass er ein paar Kilo verloren hat. Also das wirkt für mich echt fast ein bisschen so, als ob man sich da vielleicht auch mit dem Staff halt hingesetzt hat und gesagt hat, dass man halt ein bisschen den Fokus darauf legen will, dass er ein bisschen Muskulatur verliert, um einfach vielleicht noch ein bisschen schneller zu sein, gerade auf den allerersten Metern. Und das war ganz klar mein Eindruck, dass er da einfach ein bisschen an Statur verloren hat und dass ihm das in seinem Spiel das sehr, sehr gut tut. Und deswegen würde ich jetzt auch einfach mal sagen und hoffen, dass in den letzten 10 Spielen Rasmussen echt noch ein Faktor werden wird. Also natürlich, der wird niemals irgendwie das einlösen, was man sich von ihm verspricht, wenn man ihn halt irgendwie das zweite Mal Fußball spielen sieht, aber dass er halt wirklich noch so ein bisschen mithelfen kann, dass man diese Saison irgendwie noch einigermaßen positiv abschließt, das hoffe ich einfach.
Also die Statistiken sprechen ein bisschen gegen das, was du gerade gesagt hast. Er hat laut Sofascore zumindest einen Großteil seiner Duelle verloren. Ich möchte aber trotzdem vielleicht dann eine Mittelposition zwischen euch einnehmen. Ich war ja mit dir im Stadion, Lou, und mir hat es auch sehr gut gefallen. Und ich fand die Körpersprache sehr gut. Ich finde es nach wie vor sehr gut, wie er in diese Duelle reingeht und die Bälle abschirmen kann, obwohl er teilweise der langsamere Spieler ist in den Duellen. Und auch da möchte ich Jan von einer Viertelstunde ein bisschen widersprechen noch. Diese Bälle in die Mitte, vor allem über Schinter oder eben Rasmussen, die dann schnell weitergeleitet wurden, haben schon teilweise ganz gut geklappt. So, also wir sind immer noch bei der Fortuna, wir sprechen darüber, wie die unglaublich eine Halbzeit dominiert haben, und es ist halt bis kurz vor Ende der Halbzeit gar kein Tor bei rumgekommen. So, das heißt, da ist noch sehr viel Luft nach oben und auch Frustrationspotenzial. Ich würde aber trotzdem sagen, mit dieser Variabilität, die es durchaus gab, und Lou hat ja auch noch das Pressing angesprochen, das wird ja auch von Spiel zu Spiel sicherer und besser. Ja, war das eigentlich erstmal eine gute erste Halbzeit, und das
der eine Frust sehr gute erste Halbzeit davon. Also die Fortuna war
klar besser. Also ich meine, ich war ja trotzdem total frustriert, weil es halt so lange 0-0 stand Spiele und du halt
denkst, das darf doch
nicht klar sein.
Ja, genau. Du willst halt einfach, wie Tim das sagte, einfach mal entspannt verdient gewinnen. Und das
kann einfach mal Fortuna entspannt Fußball gucken, so, das wäre schon geil, ja. Aber wir haben auch gesagt, aber das war nach dem Spiel, dass wir uns irgendwie vor einer Weile den Spaß zurückgewünscht haben, und da würde ich sagen, der ist ja durchaus da. Die Verzweiflung zwischendurch gehört ja mit dazu.
Genau, und da spielt eben auch Muslia dann auch doch die Rolle, um den auch noch angemessen einzuführen, das habt ihr ja auch schon ein bisschen gemacht, der eben ein Faktor werden sollte und auch schon war in dieser ersten Halbzeit nach seiner Hereinnahme einfach gute, auch richtig starke Pässe gespielt. Zum Beispiel in der 43. Minute, kommen dem 1-0 näher, ein super Pass auf Schinter Appelkamp, der sich dann halt etwas zu leicht abkochen lässt im gegnerischen Strafraum und eben nicht mehr zum Abschluss kommt. Es ist dann eine von diversen Ecken, die dabei rumkommen, die dann, also diese Ecken, also wenn man was kritisieren will, dann waren die Standards halt wieder scheiße. Aber
auch da habe ich noch einen Einspruch. Das sollten wir jetzt auch tun übrigens, gerade weil Tim nicht dabei ist, der das ja auch immer gerne anmerkt, völlig zu Recht. Also was man jetzt auch die letzten beiden Spiele allein mit Ecken verkackt hat, ne? Ich glaube, gegen Darmstadt hattest du 11-4 Ecken, jetzt gegen Bochum hast du 10-3 Ecken. Das ist echt, das ist schon ein ziemliches Fund eigentlich, gerade weil ja im Augenblick ja auch ganz allgemein im internationalen Fußball viel, viel mehr Tore nach Ecken fallen, auch in der zweiten Liga ist das so, weil ja irgendwie viele sich diese Ecken abgeschaut haben, die halt Arsenal ausführt, ne, dass man einfach den ganzen Strafraum halt zustellt. Das hat Fortuna auch teilweise gemacht, das ist dann eben auch immer mal wieder ziemlich gefährlich geworden, aber jetzt seit ein paar Wochen geht man wieder davon ab und macht halt diese ganzen Varianten, und vor allen Dingen gerade gegen Darmstadt in den letzten Minuten, da hatte man so viele Ecken, die man halt alle auf Kniehöhe geschlagen hat, allein in den letzten 10 Minuten, jetzt in den gegen Bochum auch in den ersten 5 Minuten schon 2 solche Ecken von Rasmussen, auch auf Kniehöhe im weiteren Spiel, auch wieder komische Varianten und weiter diese Ecken auf Kniehöhe, das verstehe ich nicht, das muss ja eine Ansage sein, also niemals sind ja diese Spieler so schlecht, dass sie das nicht ausführen können, gerade Muslia nicht, so, der ist so eine Waffe, wir haben außerdem noch Shinta Appelkamp, den man kaum eine Ecke ausführen lässt. Für mich ist das völlig unverständlich. Und wenn man einfach alle Ecken so ausführen würde, wie es gerade alle anderen Mannschaften im internationalen Fußball auch machen, würden wir wesentlich mehr Ertrag daraus haben. So, und das ärgert mich wirklich.
Ich glaube, außer einmal kurz irgendwie ein bisschen Gehuddel im Strafraum der Moment, gegen wen haben wir gespielt? Der Bochumer, Entschuldigung, kurzer Lapsus. Außer einmal ein bisschen Gehuddel gab's da ja, ist da wirklich nichts bei rumgekommen. Ich kann euch da nur beipflichten. Ich möchte trotzdem eine andere Standardsituation kurz loben. Ist es mir sehr positiv aufgefallen, wie schnell und zielstrebig wirklich 90% der Einwürfe ausgeführt wurden. Ganz toll. Das lässt mein Herz höher springen.
Fantastisch. Also es ist ein sehr, sehr seltenes Lob von dir, Moritz. Das sollte der Trainer eigentlich in der Kabine aushängen und sagen, weiter so.
Ich führe ja seit gefühlt 7 Jahren eine heimliche Liste mit Sekunden, die wir bei Einwürfen verplempern, indem wir einfach rumstehen und nichts passiert. Jetzt an dem letzten Spiel habe ich nichts auszusetzen.
Tja, verplempert hat Bochum dann in der 45. Minute eine Chance, in einer Phase, nicht in der Phase, sondern in der Gelegenheit, wo die Fortuna defensiv ein bisschen zu passiv ist, aber der Ball landet schließlich bei Florian Kastenmeier, der ihn nach rechts auf und außen auf Tim Oberdorf wirft. Tim Oberdorf spielt den kurzen Ball die Linie lang auf Ioa und weil sich sämtliche Bochumer denken, zurücklaufen, oh, jetzt nicht, ist ja gleich Pause, hat Ioa einfach sehr, sehr viel Platz vor sich und der wird auch nicht weniger. Er flankt aus dem Halbfeld, also eben nicht das, was wir vorher die ganze Zeit gesagt haben, ne? Flache Bälle rein, eigentlich ganz gut, sondern eine Halbfeldflanke. Dachte schon, okay, wie präzise soll diese Flanke sein auf den vollkommen freistehenden Cedric Itten und der macht dieses Tor dann auch einfach ganz hervorragend mit dem Kopf genau in die linke untere Ecke und endlich hat sich die Fortuna belohnt, nicht für das, also das war sehr eher für das Spiel bis dahin ungewöhnliches Tor, eine Halbfeldflanke, aber am Ende denkt man, ist auch ein bisschen egal. Man geht halt, das 1-0 nimmt man dann natürlich gerne.
Ja, ich glaube, 2 Sachen kann man dazu irgendwie noch sagen. Zum einen, erster Scorerpunkt von Emanuel Ioa, der, glaube ich, mehr oder weniger alle Spiele gemacht hat. Das meiste ja auch als Offensivspieler. Also das ist schon auch gut, dass er da mal den Bann bricht quasi. Und so gut ist die Flanke ja eigentlich gar nicht. Ne? Also ich dachte halt auch, als der Ball in der Luft war, scheiße. Der Ball ist eigentlich ein bisschen zu hoch. Und dass der Ball halt reingeht, liegt halt einzig und alleine an dieser unglaublichen Klasse von Cedric Itten, der halt diesen Ball, der ein bisschen über seinen Kopf geschlagen ist, dass er da halt eben noch im nach vorne laufen quasi noch auch noch ein bisschen nach hinten halt irgendwie springt und den dann halt hinter sich wirklich absolut perfekt halt irgendwie in diese Ecke legt. Also das ist schon ganz, ganz überragender Skill, auch wenn das halt auf den ersten Blick gar nicht so ins Auge fällt, finde ich.
Ja, und ich meine, das sorgt natürlich auch dafür, dass der Bochumer Verteidiger da nicht rankommt, weil Itten sich ja dann da von ihm absetzt, aber weil die Flanke eben so hoch ist, hat er dann überhaupt keine Chance, kann die irgendwie nicht richtig einschätzen. Vielleicht war es genauso gedacht von Emma.
Weiß es nicht, steht 1-0, man hat sogar noch eine zweite Chance über Ella Susi, der einen hohen Ballgewinn hat, aber man geht auf jeden Fall mit 1-0 für nicht in die Halbzeit. Und kommt dann eigentlich auch echt gut raus. Man bleibt weiter aktiv. Die Bochumer bieten der Fortuna schon den ein oder anderen Raum, die Fortuna ja, schon zu nutzen weiß, ohne dass es jetzt immer total gefährlich wird. Außer vielleicht an zwei Situationen. Aber es geht eigentlich so weiter wie in der ersten Halbzeit. Und so kann man, das ist ja auch was Neues, muss man sagen. Wir hatten ja bisher immer okaye Halbzeit, schlechte Halbzeit. Und die letzten Spiele hatte man gute Halbzeit und häufig auch eine zumindest okaye bis gute Halbzeit. Das darauf lässt sich aufbauen und so ging das ja dann eben auch, so sah es dann ja auch in der zweiten Halbzeit auch aus bis zum 2:0.
Ja, absolut. Also ich finde, in dieser ganzen Phase vor dem 2:0 ist ja Fortuna wirklich einfach schon total überlegen. Und da hätte man wirklich auch schon viel, viel früher, viel, viel klarere Abschlüsse halt irgendwie finden können. Da kommt es nicht so richtig dazu. Und so passiert es dann halt eher zufällig, dass man es dann halt irgendwie auch mal schafft. Es gibt einen langen Ball aus der eigenen Hälfte auf Rasmussen. Und der hat dann eben auch wirklich einen absoluten Christian-Rasmussen-Moment in dieser Aktion. Das ist wirklich überragend, das zu sehen, wo er halt wirklich seine ganze Bandbreite halt eben zeigt, irgendwie an wirklich unfassbarer Fähigkeit, da am Ball zu bleiben, gegen also erstmal diesen Ball überhaupt runter zu pflücken. Finde ich absolut Wahnsinn, wie er das halt gegen zwei Verteidiger macht. Eigentlich verliert er den Ball halt schon zwei oder dreimal. Weiß auch irgendwie immer, wenn er dann doch wieder am Ball bleibt, eigentlich gar nicht so richtig, was er mit dem Ball anfangen soll. Aber er verliert ihn halt eben nicht, so dass er ihn dann
schießt ja auch zwischendurch einmal kurz so. Ne?
Schießt halt irgendwie einmal, aber der Ball ja, ist halt nicht dreimal eigentlich weg. Der Ball ist nicht dreimal weg, aber jedes Mal bleibt er halt irgendwie dran, weil er da irgendwie toll, seinen Arsch halt irgendwie rausstreckt und irgendwie jemanden zur Seite schiebt und einfach am Boden da halt einfach irgendwie am Ball bleibt. Das ist wirklich also überragend. Das können nicht viele Spieler in dieser Liga.
Ja, und er hat zwischendurch auch nicht immer aus einer Situation, wo er dann hätte schon was Richtige machen können, nämlich den Ball zurücklegen. Aber er entscheidet sich dann wieder dagegen. Zwei, dreimal. Verliert er den Ball, er
Thema Klarheit in der Aktion. So. Einfach Wahnsinn.
Und er wird dann quasi dazu gezwungen, weil wirklich gar nichts mehr anders geht. Und weil er mittlerweile auch durch sein gewisses Drehen und Arsch rausstrecken mit dem Rücken zum Tor steht. Und das ist das Beste, was passieren konnte, weil er dann wirklich einsieht, okay, ich leg ihn zurück. Und dann steht da Muslia und das ist schon ein schönes Tor.
Ist schon ein schönes Tor, auf jeden Fall. Ja. Also, und ich muss noch einfach sagen, ich liebe diese Schusstechnik, die Muslia halt hat. Liebe das halt auch, wenn der halt mit diesem Topspin halt irgendwie die Ecken schlägt. Aber wenn der halt eben auch mehr Abschlüsse Richtung Tor damit sucht, sind wir, glaube ich, auch alle unbedingt dafür. Halblinke Position, trifft den Ball absolut perfekt und dreht sich halt dann ins lange Eck genau in den Winkel rein. Eins der schöneren Tore und eben auch relativ unerwartet, glaube ich, wenn man sich halt eben anguckt, wie glaube ich, die Woche für ihn ausgesehen hat.
Und es folgt dann nach diesem 2:0 vollkommen verdient. Und das kann man gar nicht betonen. Und endlich, es fällt auch schon was ab, weil man dachte, so, das, was man gegen Darmstadt nicht gekriegt hat und so, endlich führt man mal mit zwei Toren. Herrgott, das gibt's doch nicht, dass das man hier zwei Tore führt.
Das dritte Mal in dieser Saison bereits.
Wahnsinn. Das Gefühl, das kannte man gar nicht, aber es war wirklich befreiend. Es hat aber nicht unbedingt dazu geführt, dass die Fortuna dann immer befreit war, sondern es schleichen sich so allmählich gewisse Ungenauigkeiten rein in dieses Spiel. Es ist nicht so, dass man gar keine Gelegenheiten hatte. Itten ist schon auch nochmal wieder da und so, aber es gibt schon einen Unterschied zwischen dem vor dem 2:0 und dem dann nach dem 2:0, würde ich sagen. Ohne, dass man jetzt sagen muss, die Fortuna wird dann zu fahrlässig. Vielleicht schon ein bisschen, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Es war jetzt nicht so offensichtlich, dass jetzt was bricht, aber es war schon was anders. Und das.
Aber das weiß nicht, das gilt irgendwie fürs ganze Spiel, also fürs ganze Spiel, finde ich eigentlich, weil ich, also gerade diese Phase, die dann jetzt kommt, so die nächsten 20 Minuten, ist die Phase, die mich eigentlich am allerwütendsten gemacht hat, weswegen ich am Ende auch richtig wütend nach Hause gegangen bin, muss ich sagen. Weil was Bochum in diesen 20 Minuten für eine Scheiße zusammenspielt. und in was für Situationen die Fortuna mit Kontern in der Hälfte der Bochumer kommt, im letzten Spieldrittel. Das ist wirklich absolut unfassbar und du musst eigentlich aus diesen Gelegenheiten, die du da bekommst, da musst du zur 80. Minute mit 5-0 führen. So, da gibt's überhaupt kein Vertun. Das ist absolut unglaublich und irgendwie, ich habe mich dann auch so geärgert, weil ich mich, glaube ich, in meinem eigenen Kopf einfach dann irgendwann, als ich das halt gesehen habe, was Bochum da alle 2-3 Minuten halt irgendwie für krasse Ballverluste in der Vorwärtsbewegung gehabt hat und hinten komplett offen war. Ich habe mich dann irgendwann darauf versteift, dass ich mir gedacht habe, okay, also wenn wir heute nicht diese Meilensteine schaffen, mal mit 2 Toren Abstand zu gewinnen und auch mal das allererste Mal in dieser Saison ein drittes Tor zu schießen, dann schaffen wir es nie wieder. Und irgendwie an diesem Gedanken bin ich halt komplett kleben geblieben. Und deswegen hat mich dann einfach jeder Konter und jeder Angriff, den Fortuna da in diesen 20 Minuten gefahren hat, und es waren etliche, und die man halt alle nicht vernünftig zu Ende gebracht hat, haben mich halt komplett wahnsinnig gemacht. Und das war halt wirklich ziemlich ärgerlich. Und natürlich war die Fortuna da erratisch, aber Bochum war einfach eine absolute Katastrophe in diesen 20 Minuten. Und
ja, das
Einzige, was Fortuna wirklich irgendwie an Situationen hinbekommt, die wirklich klar sind, sind halt irgendwie einmal dieser Ballgewinn von Rasmussen in der 69. wo dann Muslia wirklich auch komplett offen ist, nach links auf Itten legt. Der könnte eigentlich auch noch, glaube ich, in den 5-Meter-Raum dann auf Tanaka geben, dann steht's 3-0, hat aber selber auch einen super freien Abschluss aus dem Strafraum und trifft dann halt ausnahmsweise einmal nicht so, was auch richtig bitter ist. So, das ist man ja echt nicht gewöhnt. Und dann gibt's halt eben noch etwas später eine weitere Situation, wo Azusi an der Grundlinie steht in Tornähe und wieder den komplett offenen Spieler im Rückraum halt übersieht. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal. Er hätte wahrscheinlich alleine mit Rückgaben in den Rückraum in dieser Saison auf 10, 12 Assists kommen können. Aber so ist es halt.
Ich glaube, wir müssen es ja gar nicht so widersprechen. Also ich würde diese Ungenauigkeiten, das fügt sich da auch ein, was du sagst. Das war ja eben, und das ist genau, glaube ich, der Punkt, den ich nicht machen konnte, aber der sich mit dem, was du jetzt gesagt hast, ergänzt. Es waren nicht zwingend defensive Ungenauigkeiten, sondern einfach so im Mittelfeld und in der Offensive hat es nicht so geklappt. Es war jetzt nicht so, dass Bochum da plötzlich dran war, auch wenn sie vielleicht auch ihre Gelegenheiten hatten in der 70. und so weiter. Und als das 2-1 dann fällt, hat es mich nicht komplett überrascht, dass es fällt. Und da lag es nicht nur daran, dass es natürlich so, ja, natürlich muss das ja Fortuna passieren, dass man so ein sicheres, souveränes 2-0 irgendwie noch riskant macht, sondern es lag auch schon im Lüftchen, würde ich sagen, nicht in der Luft. Aber wie es dann fällt,
ich auch sagen.
Genau, ist dann halt einfach, da muss Lias Namen schon sehr deutlich benennen, der einfach den Defensivlauf nicht macht.
Ja, weiß auch nicht, der schaltet einfach komplett ab.
Macht, ne? Läuft einfach
der
nicht
guckt
mit.
Ja auch gar nicht mehr, der guckt ja auch gar nicht mehr, wo der Gegenspieler ist und so. Aber ja. Das ist vielleicht auch ein Problem, dass Muslia dann noch auf dem Platz steht.
Genau, da würde ich eigentlich gerne sogar später drüber reden. Nämlich dann, wenn es dann irgendwie den Doppelwechsel gibt.
Ja, können wir hinterher machen.
Weil ich würde eigentlich viel eher euch vorher noch eine andere Frage nämlich
auch stellen. Es kommt ja noch Ljubicic für Rasmussen.
Genau, wir müssen nämlich, glaube ich, generell über die ganze Wechselpolitik von Markus Anfang irgendwie in dem Spiel sprechen. Also ich weiß nicht, Rasmussen hat glaube ich, vorher auch irgendwie so einen Schlag abbekommen. Es kann natürlich auch sein, dass er da irgendwie an was laboriert hat. Aber ich glaube eigentlich fast eher, dass man gedacht hat, ja gut, das waren jetzt 70 Minuten, wir wollen jetzt Ljubicic bringen. Und dieser Wechsel ist ja auf jeden Fall in seiner Konsequenz. Ob er nötig gewesen ist, kann man halt natürlich, können wir jetzt schwer sagen. Aber in seiner Konsequenz ist der Wechsel halt katastrophal, weil ab da geht halt eigentlich nichts mehr. So, ne? Und da, ab da
also ich würde,
verpufft halt irgendwie die Offensivbewegung der Fortuna mehr oder weniger. Also die bleiben zwar schon noch 10 Minuten irgendwie dran, aber sind halt längst nicht mehr so gefährlich und von Ljubicic kommt ja einfach gar nichts mehr. Ne? Also von dem kommt ja wirklich nichts. Und ist natürlich gut, dass er jetzt mal sein Debüt gemacht hat, so, aber da kommt ja irgendwie wirklich nichts.
Ja, was aber auch, glaube ich, wichtig ist, was man wahrscheinlich im Fernsehen nicht sehen konnte, Emma kommt irgendwann auch um die Zeit zum Trainer, zeigt an, dass er raus will. Ich glaube sogar, Zimbo macht sich kurz warm. Dann gibt's aber noch mal so eine Szene 5 bis 7 Minuten später, wo Emma irgendwie noch mal mit Chefcoach und Doc da an der Seite steht und ihm eigentlich mehr oder weniger einfach aufmunternd auf den Rücken geklopft wird, so nach dem Motto, machst du schon, Junge. Und ich habe das Gefühl, dass es so generell einfach so ein bisschen anfängt, so Auflösungserscheinungen zu geben. Wie eben dann bei dem Gegentor, dass Muslia irgendwie einfach völlig raus ist. Aber eben auch darin, dass das Pressing ist ja egal, ob erst Abwehr oder Mittelfeld oder vorne Pressing, das Pressing aber nicht mehr gut funktioniert. Das heißt, die Abstände sind relativ groß. Das heißt, wenn dann mal sich ein Fortuna entscheidet, den Bochumer anzugehen, dass der dann wiederum sehr viele Anspielstationen und Möglichkeiten hat, weswegen das wieder verpufft. So, man ist weiter weg. Ja, das und deswegen halt genau, ich habe das Gefühl, Darmstadt, das ist so ein, ne, fließender Übergang in ein, wir können eigentlich nicht mehr.
Ja, irgendwie genau wie gegen Darmstadt, wo es eigentlich auch die letzten 10 Minuten dann, wo einfach dann komplett überhaupt nichts mehr ging, einfach weil die Mannschaft halt am Ende ist. Und ich finde, du hast es jetzt bei Emma angesprochen, man sieht es halt eben auch bei Tanaka, so bei dem sieht man es halt irgendwie auch wirklich krass, gerade auch am Ende, jo, dass du kannst ihn halt irgendwie nicht rausnehmen. So, du hättest ihn längst, du müsstest ihn wirklich rausnehmen. Dazu kommt, es gab ja, glaube ich, unter der Woche jetzt auch einen Artikel von der RP, dass man ihn halt mittlerweile halt irgendwie auch im Training, glaube ich, nicht mehr ganz ausbelastet, so weil halt irgendwie alle Ermüdungswerte halt komplett schon im roten Bereich sind bei Tanaka. Und das heißt, wenn man das irgendwie gelesen hat, dann guckt man den jetzt sowieso nochmal ganz anders an, weil man halt auch einfach mal nur denkt, oh Gott, Junge, bitte verletz dich nicht, bitte verletz dich nicht, dann können wir die Saison komplett abmelden. Und du siehst halt, der kann schon nicht mehr laufen. Und dann bekommt er halt in den letzten 3-4 Minuten, ich weiß nicht, ob man das am Fernsehen irgendwie mitbekommen hat, als er schon eh nur noch am Humpeln ist, nochmal 2 richtig kräftige Schläge ab. Und irgendwie seitdem habe ich immer Angst, wenn ich irgendwelche Seiten besuche, jetzt im Augenblick, die mit Fortuna zu tun haben, dass da jetzt irgendwie Nachwirkungen von gekommen sind. Aber wahrscheinlich ist der Typ einfach so eine Maschine, dass da irgendwie nichts übrig geblieben ist. Aber es ist halt wirklich absolut katastrophal, dass du halt Tanaka und eben auch Muslia zum Beispiel bis zum Ende auf dem Feld lassen musst, so, weil die hätten dich wirklich, die hätten das wirklich gut gebrauchen können, dass man die ein bisschen rausnimmt. Und du hattest wirklich alle Möglichkeiten, zu dem Zeitpunkt mindestens 4-0 zu führen, dann kannst du diese Wechsel machen. Und das ist halt wie das eine, was es richtig, richtig ärgerlich macht, was richtig scheiße ist. Weil das halt wirklich Sachen sein können, die einem dann auch in 2, in 3 Wochen einfach nochmal richtig teuer zu stehen kommen, weil das eben dann teure Minuten sind, die da halt gehen müssen. Und die andere Sache ist, du hast es ja auch gerade mit Emma schon angesprochen, Moritz, ich glaube, wir beide haben ja auch so rund ums 2-1 halt irgendwie drüber geredet, was ja irgendwie, weiß nicht, 6-7 Minuten davor ist, dass es völlig unverständlich ist, wieso Emma noch auf dem Platz ist, obwohl er schon nicht mehr laufen kann, und auch warum Shinter Appelkamp auch noch auf dem Platz ist, obwohl schon völlig klar ist, dass der auch Probleme hat, Meter zu gehen, und dass es auch nicht mehr so richtig diesen Spielertyp zu dem Zeitpunkt halt braucht, so, ne? Und dass du hast ja Leute, die wirklich noch Meter gehen können. Und natürlich fühlt man sich jetzt nicht so geil damit, wenn du halt einen Sotiris einwechselst, aber auf jeden Fall sprintet der halt einfach, wenn du den bringst, halt den Rest des Spiels halt einfach von halt, einer Grundlinie halt zur anderen. Ja. So, und du siehst halt, es gibt eine Handvoll Spieler, die halt nicht mehr laufen können, so. Und deswegen kann es nicht sein, dass es bis zur 86. Minute braucht, dass du diese Wechsel machst. Und das war gegen Darmstadt halt eben auch so, dass diese Wechsel viel zu spät kommen. Verstehe ich nicht.
Ja, ich auch nicht.
Das ist ein Punkt. Du am Fernseher. Kannst du uns das erklären? Nee,
ich kann es dir auch nicht sagen. Ich glaube, es kann mir das nur erklären, dass das Anfang halt ihn nicht vertraut, den anderen Spielern. Und halt irgendwie dieses Spiel über die Runden bekommen will.
Auch mit Recht. Also natürlich mit Recht vertraut er denen nicht. Klar.
Das ist es. Ich glaube, das ist das Einzige, wie ich das erklären kann, dass er sagt, das muss jetzt irgendwie mit denen gehen. Ich kann das auch nachvollziehen, dass er sich jetzt so ein vielleicht nach den ersten Wochen, also der ist jetzt auch schon ein bisschen was da, ne? Fällt mir gerade so auf, der ist jetzt kein neuer Trainer seit der Winterpause. Aber dass er sich jetzt in der Rückrunde sagt, okay, es gibt jetzt so einen Kern an Spielern, auf die vertraue ich und der Rest, weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht stimmt's nicht, ne?
Wenig,
vielleicht
ja.
gibt's auch eine andere Erklärung dafür. Aber, ja. Also klar, mit diesem 2:1, ich wollte das jetzt auch, das ist gut, dass ihr das sagt, ich muss dir das wahrscheinlich auf einfach. Aber das ist halt, er ist nicht der Einzige, der einen Fehler macht, aber der muss halt zum, also der Gegner, der das Tor macht, hat ja einfach niemanden um sich. Der hat ja gar keinen Druck von irgendwem und kann, deshalb fällt dieses Tor. Und wenn da muss er mitgehen und da muss er diesen Defensivlauf machen. Und wenn ein Trainer sieht, dass gewisse Spieler keinen Defensivlauf mehr machen können, das fällt dir ja vorher schon auf, dann musst du da halt was machen. So, und das ist jetzt gut gegangen, auch weil Bochum, glaube ich, so das ein oder andere Problemchen hatte, aber es hätte natürlich auch nochmal richtig kippen können in die eine Richtung. Ne? Und wenn du dann mit 2:2 vom Platz gehst, dann ist der Lou erst recht sauer. Nicht erst nach dem 2:1.
Ich finde es schon richtig schön, wie wir halt jetzt aus diesem Sieg, wo wir irgendwie so positiv gestartet sind, so richtig abgefuckt sind. Es ist richtig
recht.
Schlechte Laune.
Scheiße nochmal. Nein, recht, natürlich. Gottverdammte Scheiße. Also ich bin auch immer noch richtig wütend, muss ich sagen. Ich bin an dem Tag wütend nach Hause gegangen. Und also ich war wütend zum Ende des Spiels im Stadion. Natürlich war ich auch sehr, sehr erleichtert, aber ich war eben auch sehr wütend. Und ich war auch noch wütend, als ich nach Hause gekommen bin. So, also eine dermaßen eine Gelegenheit, irgendwie mal, ja, irgendwie einfach mal ein schönes, ruhiges Spiel halt irgendwie zu verbringen und hier damit mal Selbstvertrauen.
Auch noch ein Faktor.
Tordifferenz, die Spieler schon, die haben wir gerade lang und breit drüber geredet und einfach mal, ja, diese kleinen blöden Meilensteine halt einfach erreichen. Wie lächerlich ist es, dass man das halt nicht schafft. Und Bochum war so schlecht teilweise an dem Tag und dass du es halt an dem Tag nicht geschafft hast. Also ich glaube wirklich, dass es dann einfach diese Saison nicht mehr möglich sein wird. Und du wirst jeden einzelnen Punkt diese Saison bis zur 90. Minute irgendwie ausgrinden müssen. Und es wird, glaube ich, einfach keinen Moment geben, wo du mal irgendwie innerhalb eines Spiels irgendwie ein bisschen Frieden, ein bisschen Ruhe, irgendwie ein bisschen Spaß sogar empfindest. So, es wird einfach in keinem Moment halt irgendwie mehr,
das mehr, weiß ich halt
mehr,
nicht.
Mehr kommen. Das sehe ich halt einfach nicht. Und ja, und ohne jetzt wie zu sehr schwarz malen zu wollen, aber es wird einfach bis zum 34. Spieltag laufen. Das hat es mir einfach nochmal gezeigt.
Es wird
bis zum 34. Spieltag laufen.
Das glaube ich nämlich nicht. Dieses Spiel hat mir nämlich das nicht gezeigt. Das hat das Spiel mir nämlich überhaupt nicht gezeigt. Auch das Spiel gegen Darmstadt hat mir das nicht gezeigt. Sondern das Spiel hat mir gezeigt, die Fortuna ist halt in der aktuellen Fassung, spielt sie nicht wie ein Absteiger und wird deshalb auch nicht absteigen. Natürlich kann man darüber meckern. Also diese Tordifferenz-Sache ist etwas, was ich natürlich auch im Hinterkopf habe. Aber die spielen halt einfach gut. Das ist nicht sehr gut und es ist halt auch nicht perfekt und es gibt auch noch viel zu viele Fehler. Aber es ist ein klarer Positivtrend. Überleg dir mal, wo wir im Dezember waren.
Nee, klar, sehe ich.
Ja, da haben wir doch darüber gesprochen.
Aber der Trend geht ja dahin, dass du halt irgendwann wieder mit Leuten spielen musst, die man die Anfang nicht vertraut. Du hast jetzt Lenz vermutlich für den Rest der Saison verloren, Lundahl für wer weiß wie lange. Die anderen sind komplett überstrapaziert. Da fehlen wirklich nur noch ein oder zwei Verletzungen und dann ist da wesentlich weniger Qualität.
Ja, aber das ist doch, nee, das ist jetzt wirklich, du willst es jetzt auch schwarz sehen. Du willst es auch pessimistisch sehen. Das ist das, was Tim dir immer vorwirft. Das werfe ich dir jetzt vor, wenn er nicht da ist. Weil das kann man natürlich, diese ganz, ja, was wäre wenn und hier und da, ja, das kann natürlich alles so passieren, aber erstmal ist es nicht das, was man sieht auf dem Platz. Erstmal sieht man auf dem Platz in den letzten Spielen, sogar mit der verfickten Scheiß-Niederlage in Darmstadt, sieht man eine klar verbesserte Mannschaft, die, wie wir es herausgearbeitet haben, bei der großen Frage, wie will man eigentlich Tore schießen, hat man zumindest mehr Wege gefunden, wie man an den 16er kommt. Dass man da immer noch nicht genug Tore schießt, das sehe ich auch. Aber es ist okay. Und man hat einfach mit Kenneth Schmidt einen wichtigen Spieler verloren. Und über Sima Susu haben wir noch gar nicht gesprochen. Der hat einfach ein sehr souveränes Spiel gemacht. Ja, die Bochumer waren noch nicht gut. Ja, und Igudi hat halt einfach nicht fantastisch gespielt. Und Oberdorf war sehr gut. Aber es ist erstmal gut. Und die spielen gut. Und so wie die spielen, sehe ich nicht, dass die absteigen. Das kann natürlich trotzdem passieren. Klar, man ist noch nicht sicher. Aber auch nach dem Darmstadt-Spiel, vielleicht auch gerade nach dem Darmstadt-Spiel, was ein absoluter Tiefschlag war, gehen die so raus und spielen halt gegen eine schlechte Mannschaft. Okay, Bochum hat nicht gut gespielt, aber die gewinnen das Spiel und sind halt besser. Und du wirst halt einfach, wenn du dir anguckst, was da unten noch rumläuft, spielst du halt auch gegen solche Mannschaften. Dann gewinnt die Fortuna oder halt verliert sie das Spiel zumindest nicht. Das, so bleibst du drin. Und das ist das, was ich erwarte diese Saison. Und klar kann man sagen, man will irgendwie ein ruhiges Spiel haben, man will mal entspannt sein, man will auch mal Freude daran haben, aber das ist es nicht. In der Saison geht es darum, nicht abzusteigen. Und das ist das, was ich nach diesem Spiel sehe. Ja, das ist gut. Da gibt es vieles, was gut ist. Und klar kann das noch schief gehen. Es ist immer noch, man hat eine sehr schlechte Tordifferenz. Ne? Hast du 2 Spiele verloren, bist du wieder richtig, richtig fett unten drin. Aber erstmal musst du diese 2 Spiele verlieren. Und selbst wenn du 1 verlierst, ein klitzekleines Pölsterchen ist jetzt schon da.
Ins Pölsterchen vielleicht, also ja. Willst du ich direkt will das antworten, nicht so, Lou? Ich möchte, ja. wenn du da jetzt.
Ja, ich stimme dir ja komplett zu. Nur ich habe einfach nicht den Optimismus, dass wir halt jetzt bei dieser Mannschaft, wo wir genau 11 oder 12 Spieler haben, auf die man sich verlassen kann, dass wir mit denen bis zum Ende der Saison halt spielen können. Und das reicht ja schon, dass wir dann jetzt, dass dann jetzt irgendwie jetzt bald mal irgendwie vermehrt Gelbsperren dazukommen. Da müssen sich ja gar keine dazu verletzen, damit das halt alles irgendwie schon wieder ziemlich wackelig wird. So und
ja, das
kommen einfach sein, andere Gegner und ich glaube, meine ganz große Sorge ist, und das könnt ihr ja wahrscheinlich irgendwie auch alle nachvollziehen, ne, letzter Spieltag auswärts in Fürth. So, es gibt, glaube ich, ja irgendwie 2 ganz große letzte Spieltage, wo man irgendwie ein bisschen was holen musste, die wir halt hatten in den Bundesliga-Abstiegsjahren. So, das ist halt für mich immer letzter Spieltag, man muss gewinnen. Ich will nicht am letzten Spieltag in Fürth gewinnen müssen. So, da denke ich halt sofort an Fortuna in Hannover 2013, wo man mit 3:0 komplett untergeht und chancenlos ist und dann 2020 in Berlin am letzten Spieltag, wo man auch irgendwie was holen muss und halt auch komplett chancenlos 3:0 untergeht. Und dieses Szenario will ich am 34. Spieltag einfach nicht haben. Und am 32. und am 33. Spieltag spielst du mit Schalke und Elversberg gegen 2 Aufstiegskandidaten, wo ich jetzt auch nicht sehe, dass wir da unbedingt viele Punkte holen werden. Und dann müssen wir halt eventuell halt alle unsere Siege vor diesen drei Spielen holen.
Und ja, du, das betreibt ja aber niemand.
Das will keiner.
Aber du kannst doch nicht nach so einem Spiel und nach so einer Phase der Fortuna
gerade dann
sagen, dass man das nicht will. Weil gerade tut die Fortuna alles dafür, dass das eben nicht passiert.
Ja, alles auf jeden Fall nicht. Dann hätte man, okay, dann hätte man halt 4:0 geführt und du kannst in der 70. Minute halt 3 oder 4 Mal wechseln.
Nee, wenn die Fortuna eine Mannschaft wäre, die in der 4:0 führt und 3 oder 4 Mal wechselt, dann hätten die das Problem jetzt gar nicht, das wir jetzt haben.
Jede Mannschaft,
so, das ist ja immer noch
jede eine Mannschaft, die in der Liga hätte gegen Bochum 4:0 geführt.
Ach, Quatsch. Ah, Quatsch. Das glaube ich nämlich nicht.
Bei den Fehlern, die Bochum gemacht, egal.
Also, ja. Das werdet ihr jetzt auch im Nachhinein nicht aufklären können, diese Frage, ob wirklich alle gewonnen hätten, 4:0 oder nicht. Ich kann euch beide sehr gut verstehen. Ich habe vor allem diese Sorge um Schlüsselspieler wie Tanaka und Muslia, die ich sehr gut teilen kann. Aber da gibt es ja eine ganze Reihe an Leuten, was ja sehr erfreulich ist. Wir sind gerade bei einer ganzen Reihe an Leuten, denen sowohl der Trainer als auch wir vertrauen und auch vertrauen, dass sie eben diesen Abstieg vermeiden werden. Das ist positiv. Ja, auf den Flügeln sind wir jetzt wieder gestutzt. Da haben wir jetzt wieder nicht mehr so viele Optionen. Aber ich sehe auch, dass nach so einer Niederlage gegen Darmstadt, was ja sehr bitter gewesen sein muss, dass man danach eine so starke Leistung zeigt, das finde ich schon irgendwie ein Fingerzeig. So, also das fand ich schon beeindruckend und ich bin ja vielleicht nicht ganz so pessimistisch wie der Lou, aber schon auch nicht damit gerechnet. Also ich habe gedacht, okay, das hat man jetzt, diese Unentschieden sich ergurkt, wo man besser war, jetzt verliert man in Darmstadt und dann reißt es. So, einfach aus wahrscheinlich aus Selbstschutz oder so bin ich davon ausgegangen. Das ist nicht passiert. Man spielt weiter und entwickelt. Und deswegen würde ich auch erstmal sagen, ist das eigentlich positiv?
Nee, es gibt ganz, ganz viel Positives, auf jeden Fall. Ne? Ja. Also das will ich ja auch gar nicht in Abrede stellen. Ich habe das ehrlicherweise ja auch wie du gedacht, dass es gut sein kann, dass da jetzt einfach so ein bisschen die Luft raus ist und dass die Mannschaft dann halt irgendwie nochmal so einen oben drauf setzt und eben einem ja auch wirklich so viele gute Momente und Phasen schenkt. Und einfach ein ganzes Spiel lang eigentlich die bessere Mannschaft ist, bis auf vielleicht die letzten 10 Minuten so deutlich. Das ist wirklich richtig, richtig positiv. Und ja, und ich glaube, gerade das ist halt der Punkt, der mich dann halt so frustriert, dass es halt eben, dass du dann in so einem Spiel dann halt doch, obwohl du so viel angeboten bekommst, halt letztendlich deine Tore nur schießt, weil halt einfach 3 Spieler mit Itten, mit Rasmussen und mit Muslia halt so unglaublich viel individuellen Skill halt eben in diese Aktion legen müssen, wo die beiden Tore draus fallen. Obwohl du halt einfach so viele einfache Tore hättest schießen können. So. Und das
finde ich auch
nachvollziehbar. Das frustriert mich.
Genau, das verstehe ich total. Das hat dieses Spiel halt, das ist das Problem. Das habe ich ja heute bei dem 1-0 gesagt, dass man halt so das Tor schießt und nicht halt durch die Situation, die man herausspielen wollte. Das ist, glaube ich, schon etwas, was man im Auge behalten kann und auch muss. Aber das bis dahin, ja. Gut.
Ich möchte noch mit 2 weiteren positiven Dingen übers Spiel schließen. Das eine, man meckert sehr viel über Schiedsrichter. Ich fand, erstens war das Spiel natürlich sehr, sehr fair. Und zweitens fand ich es aber auch einfach eine sehr, sehr angenehme und gute Schiedsrichterleistung. Also so, dass es einem wirklich positiv auffällt, fand ich sehr schön. Und ich fand die Stimmung wirklich so gut wie sehr lange nicht mehr. Ich meine, die Ultras haben sehr viele Fackeln abgebrannt, aber auch daneben, dass auch in den Momenten, in denen, das wurde ja dann auch angemerkt, in den Momenten, in denen die Fortuna dann plötzlich ins Schwimmen kam, tatsächlich auch das ganze Stadion am Start war. Und das fand ich schon irgendwie schön. Also das hatte man lange nicht mehr, dass es so viele Momente gab, wo wirklich das ganze Stadion geschlossen stand und sang. Das war gut. Also vielleicht ist auch da quasi eine positive Entwicklung hin zu einem viel beschrienen Schulterschluss möglich zwischen Mannschaft und Fans.
Doch ein schöner Abschluss zur Besprechung dieses Bochum-Spiels. Dann fahren wir vielleicht in die Zukunft, wenn wir die jüngere Vergangenheit jetzt hinter uns gelassen haben und auf das, was dann kommen mag, gegen Nürnberg, habe ich das richtig im Hinterkopf?
Ja. Ja, genau, gegen Nürnberg. Jetzt stehen ja erstmal 2 Auswärtsspiele an. Das ist ja auch ein bisschen blöd, wenn man sich anschaut, wie viel Erfolg man in Auswärtsspielen schon unter Markus Anfang gehabt hat. Das sind auch so kleine Details übrigens, über die ich mich dann privat aufrege, wenn ich mich irgendwie noch aufregen muss, dass man irgendwie die Halbserie mit den beiden Heimspielen in Folge hatte, als man vor einem halben Jahr noch nicht in der Lage war, Heimspiele zu gewinnen, und dass wir jetzt die beiden Auswärtsspiele in Folge haben in dieser Halbserie, wo wir nicht in der Lage sind, Auswärtsspiele zu gewinnen. Das ist schon blöd. Ich glaube, wenn einfach der Spielplan andersrum gelegen hätte, dann hätten wir den Klassenerhalt mehr oder weniger schon sicher, vermutlich.
Würden wir den jetzt eintüten mit den nächsten beiden Spielen wahrscheinlich, ja.
Genau, genauso würde es aussehen. Ja, aber wir können es uns leider nicht aussuchen und müssen halt eben versuchen, dann jetzt auch in diesen beiden Auswärtsspielen in Nürnberg und in Braunschweig irgendwas mitzunehmen. Ja, ich bin jetzt ja gerade sowieso schon in dem Modus, mich aufzuregen, und deswegen werde ich mich jetzt auch als Einstieg ins Nürnberg-Segment irgendwie noch ein bisschen aufregen. Und zwar, um irgendwie vielleicht auch noch einmal ganz kurz aufzuzeigen, wie sehr Fortuna halt eben den Anschluss verloren hat irgendwie in den letzten Jahren zur Konkurrenz. Also ich finde, wenn wir uns jetzt gerade mal kurz hinsetzen und überlegen, wer sind in Deutschland und vielleicht vor allen Dingen irgendwie in der zweiten Liga so die Teams, wo wir uns so von den Möglichkeiten, vom Potenzial und vom Standort irgendwie am ehesten mit vergleichen könnten und sollten, dann lande ich halt relativ schnell irgendwie bei Nürnberg und bei Hannover. Und dann sehe ich halt bei beiden, dass die halt sehr, sehr große Erfolge halt mit ihren zweiten Mannschaften feiern. So, und das ist halt bei uns, natürlich, wir bringen mal den einen oder anderen Spieler hoch, aber so ganzheitlich spielt jetzt bei uns die zweite seit Ewigkeiten irgendwie Kick and Rush und spielt jedes Jahr gegen den Abstieg und so richtig passiert da halt, glaube ich, nichts. Und Hannover hat es halt geschafft, letztes Jahr mal in die dritte Liga aufzusteigen mit der zweiten Mannschaft und Nürnberg steht auch im Augenblick in der Bayernliga auf Platz 1 und würde auch in die dritte Liga halt aufsteigen können. Da hat man sich jetzt dagegen entschieden, diesen Schritt zu gehen, aber man hat halt eben ein Ausbildungssystem, das es halt schafft, eine Mannschaft halt eben auf an diese Fähigkeiten halt irgendwie reinzubringen, dass es überhaupt mal möglich ist. Auch wenn es natürlich nicht die Regionalliga West ist jeweils, bei beiden Konkurrenten da, aber trotzdem finde ich das schon mal sehr, sehr bemerkenswert. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist das Thema Datenscouting, was man halt eben bei Nürnberg ganz, ganz krass sehen kann, weil Nürnberg ist halt mittlerweile verpartnert mit Jamestown Analytics. Wem das nichts sagt, das ist der Datenanbieter, der halt auch Brighton, Como und Saint-Gilloise in Belgien halt beliefert, beziehungsweise sind die, glaube ich, sogar gegründet worden vom Eigentümer von Brighton, der, glaube ich, ein ehemaliger Pokerspieler ist. Also da kommt das Ganze überhaupt her. Aber jeweils kann man halt sehen, Mannschaften, die halt, ne, diese drei Mannschaften, die halt diesen Datenanbieter halt haben, sind immer unterklassig gewesen, sind dann halt in die höchste Liga aufgestiegen und spielen dann mittlerweile einfach international. Saint-Gilloise ist, glaube ich, mittlerweile klar die Nummer 2 in Belgien. Como wird, wenn nicht dieses Jahr, dann spätestens nächstes Jahr wahrscheinlich in die Champions League, sich für die Champions League qualifizieren. Und das hat eben, auch wenn da natürlich viel Kapital dahinter ist, viel damit zu tun, dass man einfach in der Lage ist, viel, viel besser als andere Teams halt Spieler zu identifizieren. Und ja, und Nürnberg hat jetzt halt eben das große Glück, diesen Datenanbieter zu haben, und das sieht man eben auch an den Transfers, die sie gemacht haben. Da werde ich gleich nochmal auf zwei Spieler näher eingehen, bei denen man das besonders gut sehen kann. Das ist einmal Mohamed Ali Soma und Adam Makiev. Da gehe ich gleich, wie gesagt, was dazu, aber ich glaube, ganz allgemein kann man bei Nürnberg sehen, dass die auf einem mega guten Weg sind. Ich glaube, das einzige Problem ist, dass man halt eben versuchen muss, ein bisschen aus diesem Denkmuster rauszukommen, dass man halt jedes Jahr die besten Spieler halt eben gehen lässt. Da hat man jetzt viel, viel Geld verdient die letzten Jahre und will jetzt eben diesen Schritt machen zu einem Team, das sich halt wirklich jetzt auch klar Richtung Aufstieg orientiert in der Zukunft und halt irgendwie einfach mehr Stabilität halt eben reinbekommt. Und von daher ist, glaube ich, die Stimmung in Nürnberg ganz gut, weil der Trainer Miroslav Klose es zur Bedingung gemacht hat, dass er verlängert, dass man eben in diesem Sommer nicht die Leistungsträger alle abgeben will. Das hat man ihm versichert, also hat er verlängert. Und von daher möchte man dann, glaube ich, die nächsten Jahre wirklich einiges in Angriff nehmen. Aber wie sieht's jetzt in diesem Jahr aus? Eigentlich ist Nürnberg auch eine von den Mannschaften, die nie so richtig unten reingerutscht ist, ist jetzt aber auch nur ein paar Punkte vor Fortuna. Man könnte, glaube ich, sogar vorbeiziehen, wenn man das Spiel gewinnen würde. Sind eben auch nur 2 Punkte Unterschied. Von daher, also Nürnberg wäre auch eine von diesen Mannschaften, die es vielleicht mal ganz kalt erwischen könnte, aber eigentlich wirkt es halt nicht so, weil sie durchgängig sehr, sehr stabil einfach sind. Aber man kann es natürlich irgendwie nie so genau sagen, ob da nicht doch mal irgendwie eine schwere Phase kommt. Könnte die Fortuna jetzt natürlich ein bisschen nachhelfen. Ja, die Spielweise von Nürnberg ist vor allen Dingen eine große Stärke gegen den Ball. Das ist eklatant. Also die Innenverteidiger, das defensive Mittelfeld, die gewinnen einfach sehr, sehr viele Zweikämpfe. Besonders der Sechser Adam Makiev gewinnt die zweitmeisten Zweikämpfe in der ganzen Liga. Und Ja, insgesamt kann man aber sehen, dass Nürnberg ja einfach schon noch eher eine durchschnittliche Mannschaft ist, also viele durchschnittliche Werte. Wenn man selber den Ball hat, legt man Wert auf ein Kurzpassspiel, versucht dann gerne was über den Zehner Julian Jusvan aufzulösen oder eben über den Flügel. Das ist dann eben oft die linke Seite, wo man dann Berker Yilmaz einsetzt. Der ist im zweiten Jahr vom SC Freiburg ausgeliehen, hat auch schon 6 Tore vorbereitet. Also das ist jemand, den man da auf jeden Fall im Auge haben muss. Ist halt einfach jetzt im Augenblick, glaube ich, noch schwer einzuschätzen, wer bei der Fortuna auf der rechten Seite verteidigen wird. Aber das muss man auf jeden Fall im Blick haben. Große Schwäche von Nürnberg ist, dass man es noch nicht so richtig geschafft hat, einen Mittelstürmer zu finden, der irgendwie funktioniert. Gerade um halt Mohamed Ali Soma so ein bisschen zu komplimentieren, stellt man jetzt häufig Adriano Grimaldi, den Torfürsten, auf. Aber der ist jetzt auch, ich meine, wir kennen ihn halt auch, das ist jetzt auch niemand, der halt überdurchschnittlich gut ist, aber der bringt halt eben diese Körperlichkeit halt mit, die Nürnberg halt eben braucht, um lange Bälle festzumachen. Ich habe jetzt über Soma schon mehrfach gesprochen. Super spannender Spieler, ist im Sommer gekommen aus der dritten italienischen Liga, also wo man auch sehen kann, dass da ist auf jeden Fall das Datenscouting dahinter. War halt, wie gesagt, sehr, sehr roh, als er gekommen ist, hat lange gebraucht, um jetzt in der Liga anzukommen, aber das gelingt jetzt eben immer besser und so kann er halt einfach vom offensiven Flügel aus seinen Speed halt einsetzen und er ist halt, je nachdem, welchem Datenanbieter man da glauben soll, der schnellste oder einer der schnellsten Spieler der Liga, aber vor allen Dingen ist er, glaube ich, der schnellste Spieler auf den ersten 20 Metern ungefähr. Also wenn der antritt, ist er halt einfach weg und das schafft er sowohl mit Ball ganz gut, aber vor allen Dingen ohne Ball schafft er es immer wieder sehr gut, so diagonale Läufe in den Strafraum rein, Richtung Elfmeterpunkt, Richtung Fünfer zu machen und so, dass man dann halt immer vorher versucht, Flanken vorzubereiten und dann eben flache Bälle, so flache Flanken halt eben so Richtung Elfmeterpunkt, Fünfmeterraum zu schlagen, so ein bisschen wie Dortmund das früher sehr viel mit Aubameyang gemacht hat. Und dann sprintet Soma da halt eben rein und versucht dann halt eben den Ball dann direkt abzuschließen. Das klappt halt sehr, sehr gut. Hat schon 9-mal getroffen, davon 5-mal in der Rückrunde. Also wie gesagt, das klappt jetzt eben immer besser bei ihm. Und 8 dieser Tore hat er halt zu Hause erzielt. Also auch das keine gute Nachricht für das Auswärtsspiel in Nürnberg. Jusvan habe ich auch schon erwähnt, der Zehner, immer gefährlich mit Weitschüssen, mit Pässen, auch schon 5 Tore, 6 Assists. Der letzte Spieler, den ich nochmal kurz erwähnen möchte, habe ich eben auch schon drüber gesprochen, ist eben Adam Makiev. Gibt auch viele Experten, die sagen, dass es im Augenblick der beste Sechser der Liga ist. Finnischer Nationalspieler, überragende Physis, gewinnt eben sehr, sehr viele Zweikämpfe, scheut es auch nicht, zur Not einmal faul zu spielen, hat gerade schon seine 10. gelbe Karte abgesessen, aber ist halt auch mit dem Ball halt wirklich stark, hat ein richtig gutes Passspiel und kann eben auch immer mit so dynamischen Aktionen als Ballträger fungieren. Also der deckt eigentlich alle Bereiche ab, die man sich von so einem Sechser irgendwie nur wünschen kann. Auf den kann man auf jeden Fall mal schauen. Ja, ich glaube, wenn jetzt irgendwie keine weiteren Verletzungen mehr dazukommen, kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass man mehr oder weniger genauso in dieses Spiel jetzt auch reingehen wird von der Aufstellung wie gegen Bochum, oder? Also wenn man Muslija natürlich wieder spielen kann, wird er dann einfach direkt starten, aber würdet ihr sonst irgendwelche Änderungen vornehmen?
Also die Frage ist halt, willst du Muslija wirklich in die defensive Position da packen, ne? Und wo er halt die defensiven Läufer auch noch stärker machen muss. Da bin ich nicht so überzeugt von. Das hat man bei ihm ja auch gesehen. Die Spiele, wo er da gespielt hat, das lief halt gegen, keine Ahnung, Fürth mal ganz gut, weil die aber auch scheiße waren. Und bei Mannschaften, die da aber ein bisschen Druck aufgebaut haben, lief das schon wieder nicht so gut. Also diese Linksverteidigerposition oder die Außenverteidigerposition, ich kann mir eher vorstellen, selbst wenn man auch einiges Gutes an Christian Rasmussens Leistung bringen kann, dass das Anfang halt Zimmermann bringt und die Joa wieder auf links stellt oder was weiß ich was, vielleicht kann Lundal spielen, ich glaube nicht dran. Aber ob man da jetzt Muslia als linken Schienenspieler einsetzen sollte, da wage ich doch mal Fragezeichen hinterzusetzen. Kommt natürlich darauf an, wen man da überhaupt hat, ne? Das ist, davon hängt es natürlich total ab, aber würde ich jetzt vielleicht nicht so machen. Ja.
Moritz, wie siehst du das?
Ich grübel. Ich meine, das Problem ist, das ist ja das, was jetzt gerade auch schon im Spiel gegen Bochum passiert ist. Wir haben ja jetzt wieder nur zwei Leute da auf den Außenpositionen, ne? Und wenn du jetzt mit Emma und Zimbo startest, kannst du natürlich Muslia auf der Bank lassen.
Nein, dann spielt er vorne.
Oder du tust ihn halt nach vorne, dann nimmst du Schinter, ja, Appelkamp oder Rasmussen raus und dann hast du halt keinen mehr. Dann hast du keinen mehr, den du auf außen bringen kannst. So. Deswegen ist das, finde ich, eine riskante Nummer. Ja, als Schienenspieler.
Ich glaube eher, dass er dann halt, wenn du bringst die dann ja nur, wenn es eine Verletzung gibt. Das bringst, brauchst du ja nicht
auswechseln. Ja, aber das ist ja nicht, sondern aber das dann, war ja schon im dann, Spiel, nee.
Dann bringst du Haier rein und setzt den Suso auf links. Natürlich ist das nicht gut, aber Muslia
aber ist das halt ist auch ja dann richtig von Anfang an Stückwerk. Ja.
Ja, sorry, aber von Anfang, ja, das kann natürlich sein, wenn sich jemand verletzt, dann musst du halt umstellen. Das ist natürlich möglich, aber mit Muslia hast du quasi in der Anfangsstartelf schon eine Unwucht drin. Und das würde ich nicht machen, sondern ich würde halt meiner Mannschaft am Anfang die bestmögliche Situation geben, wie man das Spiel gewinnt, und dann reagieren. Und ich glaube halt, die bestmögliche Situation, Ausgangssituation, um das Spiel zu gewinnen, hast du, wenn du eine gewisse Stabilität da halt hinbekommst auf den Außenpositionen. Also Zimmermann ist da für mich auch ein großes Fragezeichen, ne? Das ist halt auch ein Problem auf rechts. Da kannst du genauso gut sagen, Jan, was redest du da? Zimmermann hat auf rechts außen auf der Schiene auch kein gutes Spiel gemacht diese Saison. Kannst du Muslia auch links? Das ist auch ein valides Argument. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber das, ja.
Ja, die Unwucht wirst du halt so oder so drin haben, ne? Ja. Also du kannst
wenn es
halt
Lunder nicht spielen kann.
Genau, wenn Lunder nicht spielen kann. Hoffen wir, dass es irgendwie
sah ja, jetzt nicht so aus.
Das sah nicht so aus, aber hoffen wir mal das Beste. Aber ansonsten wirst du halt einfach immer diese Unwucht drin haben und das irgendwie auch bis zum Rest der Saison. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Trotzdem gibt es halt noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, mit dem wir hier vielleicht dann diese Diskussion irgendwie dann auch beenden können.
Richtig, das ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ja. Das war auch das Thema Unwucht, bleibt da halt bestehen, weil auch das Thema Rückwärtsbewegung vielleicht irgendwie nicht so gut ist, wie man sich das wünscht. Aber es gibt eventuell, gäbe noch einen weiteren Spieler, auf den man vielleicht bald wieder zurückgreifen könnte. Nämlich am Freitagabend hat bei der zweiten Tim Rossmann mal wieder eine Halbzeit auf dem Platz gestanden. Und wenn es den noch so als Option gäbe für die linke Schiene oder auch für die linke Offensive, wie auch immer, also ich glaube, wir sind ja im Augenblick über jeden froh, dem Rasmussen, dem Markus Anfang ein bisschen Vertrauen entgegenbringt. Und ja, ich glaube, das wäre doch eine feine Sache.
Guter das Punkt. Also wenn Rossmann auf der Bank säße, ja, würde ich mich auch ein bisschen wohler fühlen damit, ja. Auch wenn er wahrscheinlich dann sowas wie 15 Minuten Max spielen kann oder so. Aber es gibt irgendwie dann so ein Hoffnungsschimmer über links, ja.
Ja, also ich glaube nicht, dass das jetzt für Dünnberg ein Thema wird, ne? Also der ist jetzt ja wieder mehr oder weniger ein Jahr ausgefallen und hat jetzt auch bei der zweiten nur eine Halbzeit gespielt. Aber so auf Sicht ist das ja vielleicht irgendwie was da ein bisschen Entzerrung reinbringt.
Ja, aber er hat gespielt. Ja.
Ja. Okay, dann enden wir mit einer verdrehten Rolle, die sich zwischen dem pessimistischen und eher optimistischen aufgetan hat. Jetzt am Ende bin ich dann wieder pessimistischer, was das mit Rossmann auch angeht in der Saison. Aber okay. Ne? Man hat, glaube ich, ein bisschen was zum Nachdenken bis zum Samstag, das Spiel. Ich bin sehr gut vorbereitet. Ja, ne?
Ja, ich glaube schon, ja.
Und ich hoffe, ihr habt alle eine schöne, entspannte Woche bis dahin.
Bis dann. Macht's gut.
Ciao. Ciao.